Das dramatische Ende Sauls und Davids Reaktion darauf gehören zu den eindrücklichsten Szenen der Königszeit Israels. Hier prallen zwei Wege aufeinander, ein König, der Gottes Gegenwart verliert und in den Tod hineintaumelt, und ein Mann, der mitten unter Verfolgung zu einem Herzen nach Gottes Herzen geformt wird. Die Geschichte macht sichtbar, wie ernst es ist, wenn ein Mensch das, was Gott ihm anvertraut, für sich selbst missbraucht, und wie kostbar die stille, oft verborgene Gegenwart Gottes inmitten von Druck und Anfechtung ist. Saul, wenn Gottes Gegenwart verloren geht. Sauls Ende wirkt auf den ersten Blick wie eine tragische Kriegsniederlage, ein geschlagener König, gefallene Söhne, ein zerschlagenes Volk. Doch die eigentliche Katastrophe hatte viel früher begonnen. In 1. Samuel 16 wird knapp, aber erschütternd beschrieben, was in der unsichtbaren Welt geschah, aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Hier liegt der Wendepunkt seiner Geschichte. Nicht der Angriff der Philister, nicht der Pfeil des Feindes, sondern das Weggehen des Geistes des Herrn markiert den eigentlichen Zusammenbruch. Gott lässt Saul weiterhin auf dem Thron sitzen, er führt noch militärische Aktionen aus, er ist für die Menschen immer noch König. Doch die Quelle seiner Autorität und Kraft ist versiegt. Es gibt ein Weiterlaufen der äußeren Form, während das Innere bereits leer ist. Der erste Punkt in Bezug auf Sauls Ende war, dass er die Gegenwart Gottes verlor. Heute schätzen und genießen wir die Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes ist nichts anderes als der Geist. Der Geist ist die Auferstehung Christi, die Auferstehung Christi ist Christus selbst, und Christus ist die Verkörperung des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes. Der Geist ist die Wirklichkeit Gottes und der Auferstehung Christi. Wenn wir den Geist haben, sind wir in der Auferstehung. Wenn wir die Auferstehung haben, haben wir Christus. Wenn wir Christus haben, haben wir die Verkörperung Gottes. Es ist tragisch, dass viele Christen heute den Geist verfehlen. In ihrer Theologie haben sie den Geist, aber sie schätzen ihn nicht als den vollendeten Gott. Gerade darin liegt die tiefere Tragik, ein Mensch kann sich im Werk Gottes bewegen, in Strukturen und Rollen des Königtums stehen und doch die Gegenwart Gottes verloren haben. Sauls Leben erzählt von einem Mann, der anfänglich dem Wort Gottes gehorchte, dann Schritt für Schritt eigenmächtiger wurde, bis sich am Ende ein Muster verfestigte, er hält an der Stellung fest, aber er trennt sich innerlich von dem Gott, der ihn eingesetzt hat. Das Verlassenwerden durch den Geist ist darum nicht Willkür, sondern gerechtes Gericht über einen, der Gottes Gaben für sich selbst verbraucht und sein eigenes Königtum gebaut hat. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir, wie kostbar das Gegenteil ist, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Wo der Geist in uns wohnt und wir uns ihm nicht widersetzen, bleibt eine lebendige Verbindung zu Gott bestehen, selbst wenn unsere äußere Situation zerbricht. Heute ist Gottes Gegenwart nicht an ein Zelt, einen Tempel oder eine sichtbare Königskrone gebunden. Sie ist an eine Person und an einen Geist gebunden. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer in mich hineinglaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der, der so spricht, ist durch Fleischwerdung, Kreuz und Auferstehung hindurchgegangen und wurde zu einem lebengebenden Geist. Dieser Geist ist Gottes Gegenwart in einer neuen Qualität, die Ausstrahlung der Auferstehung, die Realität von Christus in uns, die stille, aber mächtige Kraft, die unser inneres Leben trägt. Wer diesen Geist nur als Lehrsatz kennt, aber nicht als Nähe, die gehütet und geschätzt wird, wiederholt auf seine Weise Sauls Geschichte, nicht spektakulär, aber Schritt für Schritt, indem er sich selbst zum Mittelpunkt eines Dienstes macht, der doch Gottes Reich dienen sollte. Sauls gemeinsamer Tod mit seinen Söhnen zeichnet ein ernüchterndes Bild, wo der Mensch sich gegen Gottes Wege verhärtet, zieht er andere mit in seinen Untergang hinein. Ein König, der sich selbst an die erste Stelle setzt, gefährdet nicht nur sich, sondern den ganzen Bereich, für den er Verantwortung trägt. Die Schrift verbirgt diese Schwere nicht, sondern legt sie offen, damit wir nüchtern werden gegenüber eigenmächtigem Handeln im Königreich Gottes. Zugleich eröffnet sie eine andere Spur. Gottes Gegenwart muss nicht verloren gehen. Sie kann täglich neu gesucht, geehrt und genossen werden. Gerade in einer Zeit, in der vieles im Namen Gottes getan wird, lädt Sauls Geschichte dazu ein, innerlich still zu werden und zu fragen, lebe ich von der Nähe des Herrn oder von der Dynamik meiner Aufgaben? Wer sich in dieser Frage nicht vor Menschen, sondern vor Gott stellt, erfährt, dass sein Gericht nicht das letzte Wort ist, sondern seine Gnade. Er ist bereit, Herzen neu zu gewinnen, die sich wieder nach seiner Gegenwart ausstrecken. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer in mich hineinglaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Sauls Ende stellt wie ein Spiegel vor die Seele, es entlarvt die Versuchung, Gottes Berufung zu benutzen und doch innerlich von ihm wegzudriften. Zugleich weckt es eine heilsame Sehnsucht, die Nähe des Herrn nicht als Randthema, sondern als kostbarstes Gut zu bewahren. Wer sich von dieser Geschichte anrühren lässt, wird nicht in Angst vor Verlust leben, sondern in einer wachsenden Wertschätzung für den Geist, der als Auferstehungswirklichkeit in uns wohnt. In dieser Wertschätzung liegt eine stille Freude, es ist möglich, mitten in Verantwortung, Dienst und Kampf ein Herz zu behalten, das nicht von der eigenen Rolle, sondern von der Gegenwart Gottes lebt. Der verarbeitete dreieine Gott und unser Geist. Die Schrift zeichnet einen weiten Bogen, wenn sie erzählt, wie der dreieine Gott sich auf den Weg zum Menschen macht. In der vergangenen Ewigkeit fasst er seinen Vorsatz, in 1. Mose erschafft er Himmel und Erde und setzt den Menschen als Gegenüber und Träger seiner Absicht in die Mitte der Schöpfung. Doch dieser Mensch entfernt sich von seinem Schöpfer, und die Geschichte scheint sich vom Herzen Gottes wegzubewegen. Gerade dort setzt Gott neu an, er kommt selbst. Der Sohn nimmt Fleisch und Blut an, wie es über ihn heißt, da die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in gleicher Weise an denselben Anteil erhalten, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Der ewige Sohn tritt in unser begrenztes, verletzbares menschliches Leben ein, um uns nicht aus der Ferne, sondern von innen her zu erreichen. Gottes Gegenwart ist nichts anderes als der Geist. Der Geist ist die Auferstehung Christi, die Auferstehung Christi ist Christus selbst, und Christus ist die Verkörperung des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes. Der Geist ist die Wirklichkeit Gottes und der Auferstehung Christi. Wenn wir den Geist haben, sind wir in der Auferstehung. Wenn wir die Auferstehung haben, haben wir Christus. Wenn wir Christus haben, haben wir die Verkörperung Gottes. Durch sein menschliches Leben offenbart Christus, wie ein Mensch in ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott lebt, durch seinen Tod bringt er die alte, gottferne Existenz ans Ende, in seiner Auferstehung führt er die Menschheit in eine neue Wirklichkeit hinein. Danach bleibt er nicht einfach als verherrlichter Mensch in einer unerreichbaren Höhe, sondern wird, wie Paulus sagt, zu einem lebengebenden Geist. Dieser Prozess ist keine abstrakte Lehre, sondern die Erklärung dafür, wie Gott heute tatsächlich in unser menschliches Leben eintritt. Der am Kreuz hing, ist derselbe, der jetzt als Geist anklopft und Wohnung im Menschen nimmt. Die Himmelfahrt Christi zeigt, wo dieser Weg Gottes kulminiert. Stephanus sieht im Moment des Sterbens eine geöffnete Wirklichkeit, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und über ihn heißt es, er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der exakte Abdruck seiner Substanz ist und alle Dinge durch das Wort seiner Kraft stützt und trägt, und nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Der Platz zur Rechten Gottes ist keine Entfernung von uns, sondern der Thron, von dem aus der verherrlichte Christus sich als Geist mitteilt. So verbindet sich der verarbeitete dreieine Gott real mit unserem Leben, der Mensch geworden, gekreuzigt, auferstanden und erhöht ist, kommt als lebengebender Geist in den innersten Bereich unserer Person, unseren menschlichen Geist. Damit verschiebt sich der Ort der Gottesbegegnung grundlegend. Nicht Tempel, nicht heilige Berge, nicht besondere Zonen sind der Mittelpunkt, sondern die unscheinbare Tiefe unseres eigenen Geistes. Paulus fasst es schlicht, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Wo ein Mensch dem Herrn anhängt, entsteht eine innere Einheit, in der Gottes Gegenwart nicht mehr zeitweise von außen auf ihn zukommt, sondern als innewohnende Realität in ihm bleibt. Saul verlor die Gegenwart Gottes, weil er sich von diesem inneren Gehorchen und Anhängen löste. Wir dagegen sind eingeladen, in diesem Geist zu leben und so das zu erfahren, was Saul fehlte, eine tragende, tröstende und korrigierende Nähe Gottes mitten im Alltag. Daraus erwächst ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Bewusstsein, die Geschichte Gottes mit uns ist nicht die Geschichte unserer Bemühungen, zu ihm aufzusteigen, sondern seiner geduldigen Bewegung hin zu uns, bis in den Punkt, an dem er sich mit unserem Geist verbindet. Da die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in gleicher Weise an denselben Anteil erhalten, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Und er sagte, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Die Betrachtung des verarbeiteten Dreieinen Gottes nimmt dem Glauben die Schwere eines entfernten Ideals und schenkt ihm die Wärme einer nahen Gegenwart. Wer erkennt, dass Christus nicht nur für ihn starb, sondern als lebengebender Geist in seinem Inneren wohnt, beginnt das eigene Leben anders zu sehen, nicht als Summe von Aufgaben, sondern als einen Weg der gemeinsamen Geschichte mit Gott. In dieser Sichtweise werden auch Spannungen, Schwächen und Umwege nicht verdrängt, sondern vom Horizont einer treuen Gegenwart umschlossen. Sie macht Mut, das eigene Herz immer wieder dort zu sammeln, wo Gott sich festgelegt hat, uns zu begegnen, im stillen, aber realen Wirken seines Geistes in unserem Geist. David, ein Herz nach Gottes Herzen unter Verfolgung. Wenn Sauls Geschichte die Tragik des Verlustes von Gottes Gegenwart zeigt, dann offenbart Davids Weg, wie ein Herz nach Gottes Herzen unter Verfolgung geformt wird. Über Jahre hinweg ist David der Gejagte, er dient Saul treu, kämpft seine Kämpfe, spielt die Harfe, bringt Entlastung in seine Dunkelheit und bekommt dafür Speere entgegengeworfen und Mordpläne geschmiedet. Menschlich gesehen hätte er allen Grund, Saul als Feind zu verbuchen und dessen Ende als späte Genugtuung zu feiern. Doch als ein Amalekiter berichtet, Saul getötet zu haben, reagiert David anders. Er zerreißt seine Kleider, weint, fastet und verurteilt den Mann, weil dieser den Gesalbten Jehovas angerührt hat. Für David ist Saul zuerst der von Gott eingesetzte König, erst danach derjenige, der ihm Unrecht getan hat. Seine Sicht wird nicht von persönlicher Verletzung, sondern von Gottes Ordnung bestimmt. David war über den Bericht des jungen Amalekiters keineswegs erfreut, sondern verurteilte ihn dafür, dass er den Gesalbten Jehovas getötet hatte, und ließ ihn zum Tod verurteilen. Saul war für David kein Feind, er sah ihn stets als den von Gott Gesalbten. So sah David Saul. Darauf folgt das Klagelied über Saul und Jonathan, in dem David die Schönheit und Stärke Sauls hervorhebt und seine Niederlage betraut. Kein Hauch von Schadenfreude ist zu spüren. Hier zeigt sich, dass die Jahre in den Höhlen, in der Wüste und auf der Flucht keine Bitterkeit in ihm verfestigt haben, sondern eine andere Art von Tiefgang. Ein Herz nach Gottes Herzen klammert sich nicht an das Recht auf persönliche Rehabilitierung, sondern achtet Gottes Handeln, auch wenn es geheimnisvoll und schmerzhaft ist. David hätte das Königtum Sauls als Konkurrenz zu seinem eigenen Auftrag sehen können, stattdessen ehrt er den Platz, den Gott gegeben hat, und vertraut darauf, dass Gott selbst den Übergang seines Königtums gestalten wird. Er baut kein Nebenkönigtum, sondern bleibt innerlich Diener unter Gottes Herrschaft. Für alle, die im Werk Gottes Verantwortung tragen, ist Davids Haltung eine stille, aber eindringliche Korrektur. Es ist möglich, im Recht zu sein und doch im Geist falsch zu reagieren. Es ist möglich, unter Verfolgung zu stehen und sich innerlich ein eigenes Reich aufzubauen, einen Raum, in dem man sich selbst Recht gibt, den anderen innerlich entwertet und schließlich die Sache Gottes mit persönlichen Verletzungen vermischt. David bewahrt davor, indem er Saul nicht zuallererst als Gegner, sondern als Gottes Gesalbten sieht. Seine Tränen über Sauls Ende sind darum mehr als Ausdruck menschlicher Sensibilität, sie bezeugen eine Ehrfurcht vor Gott, die größer ist als der Drang nach Selbstbehauptung. In dieser Ehrfurcht schimmert etwas von dem Herz Gottes selbst auf, der Leid und Gericht nicht leichtfertig vollzieht, sondern nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Gleichzeitig schenkt Davids Geschichte Trost für alle, die unter ungerechter Behandlung leiden. Sie zeigt, dass Gott die Zeit der Verfolgung nicht übersieht und sie auch nicht nur als Prüfung von außen versteht, sondern als Raum, in dem er das Innere eines Menschen verfeinert. Ein Herz nach Gottes Herzen entsteht nicht im Schutzraum unangefochtener Anerkennung, sondern im Spannungsfeld von Verheißung und Verzögerung, von Salbung und Anfeindung. In diesen Spannungen wird sichtbar, woran das Herz tatsächlich hängt, an der eigenen Rechtfertigung oder an der Ehre Gottes. Dass David am Ende der Verfolgungsjahre so reagieren kann, ist ein Zeugnis dafür, dass Gott mitten in den Härten seiner Geschichte an seiner inneren Gestalt gearbeitet hat. Darin liegt eine leise Ermutigung, der Weg durch unverdiente Härte ist in Gottes Hand nicht vergeudet, sondern kann zu einer Tiefe führen, in der der Charakter seines eigenen Herzens in uns sichtbar wird. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Davids Reaktion auf Sauls Ende öffnet den Blick für eine Art des Lebens vor Gott, die nicht von der Logik des verletzten Ichs, sondern von der Wirklichkeit von Gottes Königtum geprägt ist. Sie entlastet von dem Zwang, jede Ungerechtigkeit sofort auszugleichen, und gibt Raum für eine andere Hoffnung, dass Gott selbst Recht schafft und das Innere so formt, dass es in seinen Wegen mitgehen kann. Wer sich in Davids Tränen wiederfindet, entdeckt darin eine Einladung zu einem reiferen Vertrauen. Es ist das Vertrauen, das sich nicht auf die Veränderung der Umstände stützt, sondern auf den Gott, der auch unter Verfolgung und Missverständnissen präsent bleibt und ein Herz nach seinem Herzen schafft. Herr Jesus Christus, danke, dass du als der verarbeitete Dreieine Gott durch Menschwerdung, Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt hindurchgegangen bist, um als lebengebender Geist in unserem Geist zu wohnen. Inmitten von Verwirrung, Druck und vielleicht auch ungerechter Behandlung bewahrst du dein Volk davor, den Weg Sauls zu gehen und deine Gegenwart zu verlieren. Du kennst jede verborgene Not und jede heimliche Wunde, die Verfolgung oder Enttäuschung hinterlassen haben, und du bist mächtig, sie mit deiner Auferstehungskraft zu durchdringen. Stärke das innere Leben, damit Herzen nach deinem Herzen entstehen, die nicht ihr eigenes Reich suchen, sondern dein Königtum ehren. Möge deine Gegenwart neu kostbar werden und wie ein leiser, aber starker Trost durch alle Umstände tragen, bis dein Werk in uns vollendet ist. Amen.